Möchte heute Morgen mit einem Bibeltext beginnen aus dem Buch Richter. Und zwar ist das die Geschichte vom Gideon, die wahrscheinlich einige von euch auch kennen, die Geschichte. Ich möchte mit der Geschichte beginnen, weil sie so wie ein kleiner, unbedeutender Mann, der viel bewirkt. Habe ich gedacht, der ist sympathisch. Der ist mir so nah, so sympathisch irgendwie. Und viele Dinge, die in der Geschichte passieren, kann man sich so richtig lebhaft mit eigenen Augen so innerlich vorstellen, wie das wohl gewesen ist. Also, wir lesen Richter Kapitel 6 ab dem Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abrisiter. Sein Sohn Gideon drosch Weizen in den Keltern, um ihn vor den Midianitern zu verbergen. Wir müssen uns das so vorstellen, dass das Land besetzt wurde oder wie unter der harten Hand der Midianiter war. Und damit sie selber genug zu essen hatten, mussten sich so mehr hintenrum was an die Seite schaffen. Und so drosch er, um es zu verbergen, damit die Besatzungsmacht nicht mitkriegt, dass sie was haben. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Habe ich mir überlegt, ja, wieso ist denn der ein streitbarer Held? Also es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle mir das bildlich mal vor, ne, dass dieser kleine Stöpske Gideon, das war ja noch ein junger Mann, mit seiner Dreschflegel, kennt ihr sowas? Das ist ein Stab mit noch einem Stab dran. Und dann haut man immer so auf das Heu und auf das Korn drauf, bis sich dann nachher Korn und Spreu trennen voneinander. Und ich kann mir das so vorstellen, dass dieser junge Mann so völlig innerlich ärgerlich und immer nehmen die uns alles weg, dass er da so steht, das wäre so eine Möglichkeit. Und dass dann der Engel des Herrn kommt und sagt: Du streitbarer Held, wäre möglich. Es ist ein bisschen viel rein interpretiert jetzt. Aber ich kann mir das so gut vorstellen. Sie sind am Machen, am Tun, um irgendwie das Überleben zu sichern. Und er muss jetzt dort so an der Besatzungsmacht vorbei sich da was in den eigenen Kelter wirtschaften, damit sie auch genug haben. Und der Engel sagt zu ihm: Du streitbarer Held. Wahrscheinlich fühlte sich Gideon gar nicht so in dem Moment. Und Gideon antwortet ihm dann im Vers 13: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn sowas widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns die Väter erzählten und sagten: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr wandte sich zu ihm und sagte: Geh hin in dieser deiner Kraft. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus den Händen der Midianiter retten. Siehe, ich habe dich gesandt. Das ist ein ganz interessanter Vers, weil der Engel sagt ihm: Geh in deiner Kraft. Er traut ihm was zu. Er sagt nicht: Da kommt jetzt die Kraft Gottes über dich und dann wirst du wie auf Wolke 7 alle Feinde in die Flucht schlagen. Nein, er sagt: Geh in deiner Kraft. Geh in dem, was Gott schon längst in dich veranlagt hat. Geh in dem, was schon in dir steckt. Geh in deiner Kraft. Geh in deiner Kraft. Du sollst Israel aus den Händen der Midianiter erretten. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sagte zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Kennt ihr auch, ne, diese ganzen Einwände. Warum sollte mich Gott benutzen? Ich bin doch unbedeutend. Ich bin doch unwichtig. Ich bin alles das, was mit Un beginnt. Ganz einfach. der kleinste, der unbedeutendste, am wenigsten Einfluss, am wenigsten Ressource. Was soll ich denn schon machen? Was sollst du schon machen? Fühlst dich gerade auch so richtig unbedeutend, ne? Passt genau da rein. Der Herr aber sagt zu ihm, ich will mit dir sein, sodass du die Midianiter schlagen wirst wie einen Mann. Er aber sagte zu ihm, hab ich Gnade vor dir gefunden, so gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und mein Speisopfer bringe und es vor dir hinlege. Er sagte, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Gideon ging hin, richtete ein Ziegenböcklein zu und ein Epha mit ungesäuertem Brot von einem Epha Mehl, legte das Fleisch in den Korb und tat die Brühe in einen Topf, brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und setzte es ihm vor. Der Engel sagte zu ihm, nimm das Fleisch und das Ungesäuerte, lege es hin auf den Fels hier und gieße die Brühe aus. Und er machte es so. Da steckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und rührte mit der Spitze das Fleisch und das Ungesäuerte an. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Der Engel des Herrn aber verschwand vor seinen Augen. Habt ihr das gehört? Gideon will ein Zeichen von Gott. Er lässt es nicht dabei, dass Gott ihm sagt, du bist gemeint, du bist berufen, sondern er sagt, bitte, ich brauche eine Bestätigung. Dein Wort alleine reicht mir jetzt nicht. Jetzt muss irgendwas passieren, dass ich weiß, du meinst das ernst. Und Gott lässt sich darauf ein. Er lässt sich darauf ein und sagt, okay, der Kerl, der ist jetzt wirklich so ein bisschen schwach auf der Brust, der braucht jetzt wirklich mal ein Zeichen. Und zeigt ihm, dass er Gott ist und dass er das Opfer verzehrt. Als Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sagte er, ach Herr, Herr, habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der Herr sagt zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Soweit mal die Geschichte von Gideon. Mir geht es darum, ein unbedeutender, unwichtiger, ohne Einfluss besitzender junger Mann kriegt von Gott einen mega Auftrag. Und er sagt, no way, das kriege ich nicht. Weil Gott sagt ihm, geh in deiner Kraft. Und er sagt, sorry, dafür reicht die niemals. Das langt nicht. Kennst du auch, ne, diesen inneren Ausspruch. Du sollst die Schweiz erretten. Oh nein, ich nicht. Bitte schick jemand anders. So ähnlich steht er da auch. Und ich denke, das sind Gefühle, die kennen wir alle. Dass wir denken, Gott, der soll mal lieber die nehmen, die mächtig, die einflussreichen. Die soll er mal nehmen, die sollen mal machen. Und das Witzige ist, Gott will die gar nicht. Gott will die Schwachen, damit seine Größe sichtbar wird. Damit seine Größe sichtbar wird. Und das ist unsere Serie im Moment, SOS. Denn Gott sucht sich einzelne, schwache, unbedeutende, um große Dinge zu tun. Auch im Bereich der Rettung. Auch im Bereich dessen, dass Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Gott sucht sich das Schwache, Unbedeutende. Und ich habe mal das beste Bild ihn gefunden. Kennt ihr alle, ne? Habt ihr alle von schon mal geträumt, einmal die Welt retten? Mit dem Laserschwert. Ja, so, wenn das immer alles so einfach wäre. Aber es gibt sie. Es gibt sie wirklich, die einzelnen Männer und Frauen Gottes, die Unglaubliches bewirken können. Und darum geht es heute. Einzelne schwache, unbedeutende, mit einem maximalen Ausfluss in die Gesellschaft, in ihr Volk. Einzelne, die ganze Völker verändern. Gibt es. Gibt es wirklich. Auf einen blicken wir zurück, einen ganz großen. Er ist diese Woche heimgegangen. Vielleicht, na, wo ist er? Vielleicht kennt er ihn. Billy Graham, ihr kennt ihn. Er ist im Alter von 99 Jahren verstorben, diese Woche. Und interessanterweise 9 Monate vor dem 100. Geburtstag. Eigentlich ist er 100 geworden, aber halt im Mutterleib müsste man dazu rechnen dann. Das Witzige bei ihm ist, er hat vor seinem Verscheiden, vor seinem Versterben etwas veröffentlicht. Er hat den Satz veröffentlichen lassen: Wenn die Menschen mal berichten werden, ich sei gestorben, glaubt ihnen nicht. Ich bin nur umgezogen. Das muss eine kurze Zeit vor seinem Tod gewesen sein. Aber er ist so einer von denen, die Einzelne, eigentlich von ihrer Herkunft her nicht unbedingt bedeutsam, die Großes, Großes, Großes bewegt haben und verändert haben. Aber das ist schon Geschichte. Wir können schon auf 100 Jahre Billy Graham zurückschauen, können sehen, was da alles passiert ist. Ich möchte euch heute mitnehmen in Geschichten, die jetzt gerade heute passieren, wo wir in 10 oder 20 Jahren drüber reden werden. Ich finde das viel spannender, als wenn man so diese tollen Geschichten, wie es früher mal so schön war, sich anschaut. Ich schaue mir lieber an, was geschieht heute. Wo bin ich Zeitzeuge? Ich finde das so aufregend. Ich finde das so aufregend. Ihr wisst, ich bin vor 2 Wochen auf einer Weiterbildung gewesen in Dortmund und habe da was aufgeschnappt, eine Geschichte, die gerade jetzt läuft, die gerade jetzt aktuell ist. Und das ist, wenn man so am Puls der Zeit ist, da kriegt man sich tolle Sachen so wirklich mit. Eine junge Frau, etwa 25, ungefähr, plus, minus, 5 Jahre, keine Ahnung, die im Moment den Unterschied macht. Sie hat eigentlich nur eine einzige Sache gemacht, aber das hat so eine Auswirkung. Es ist eine schüchterne, junge Frau, die, ich bin nicht mal sicher, ob ich das richtige Foto habe, weil die ist wirklich so schüch, die kriegt man nicht mal richtig Bilder von. Könnte sein, dass das noch sogar falsch ist. Sie besucht die Schule für Leiterschaft von John Maxwell in den USA. Jo, ist jetzt nicht wirklich wichtig, weil da gehen natürlich Hunderte hin, junge Leute, und lassen sich so für Leiterschaft, weltweite Leiterschaft ausbilden und ausrüsten, machen dort Abschlüsse. Jedenfalls erzählte dieser Schulleiter, der John Maxwell, davon und sagte, sie wäre nach einer Vorlesung einmal zu ihm gekommen. Das ist der John Maxwell. Sie wäre nach einer Vorlesung zu ihm gekommen und hätte ihn gebeten, er möge doch bitte sein neues Buch für sie signieren. Sie möchte das dem Präsidenten schenken. Und dann hat er zurückgefragt, sag, welchem Präsidenten? Er hat sie gesagt, ich möchte das dem Präsidenten von Paraguay schenken, weil da komme ich her. Und hat er zurückgefragt, sag mal, du kennst den Präsidenten von Paraguay? Nein, sagt sie, aber den werde ich kennenlernen, weil der muss das Buch lesen von dir. Er sagt sie, warum muss der das Buch lesen? Ja, sagt sie, wenn der das Buch liest, dann wird sich in unserem Land was verändern. Dann wird was möglich sein, weil der dann nämlich die richtigen Schlüsse zieht. Und dann, ihr kennt das, mit einem gewissen Alter lächelt man da darüber und sagt, ja komm, ich signiere dir auch ein Buch, schön, schön, dass wir drüber geredet haben. Und sie ist dann mit dem Buch abgedackelt, nennen wir das, weggegangen. Und der John Maxwell kriegt 6 Wochen später ein Telefonat vom Präsidenten von Paraguay. Und der Präsident lädt ihn ein, doch mal zu kommen für so ein 4-Augen-Gespräch. Die junge Frau hat es nämlich wirklich hergebracht, dass sie nicht locker gelassen hat, bis der Präsident das Buch von dem John Maxwell bekommt, und zwar auch so, dass er es liest und nicht gleich von vornherein ablehnt. Er hat es wirklich bekommen und gelesen. Und da gehört schon mal was zu. Und da herausgehend, also da haben wir noch ein Foto von John Maxwell und dem Präsidenten von Paraguay, wie die dann zusammenhocken im Präsidentenpalast. Und da herausgehend dann wieder, führt das Ganze im Moment zu der Transformation eines ganzen Landes. Da ist so viel draus entstanden schon bereits, aus dieser Geschichte. Im Moment geht man von etwa 30.000 Bekehrungen alleine aus, ohne dass es jetzt nur um wirtschaftliche Veränderung des Landes geht. Es geht erstmal um Seelenrettung. Man geht im Moment aktuell von mehr als 30.000 Bekehrungen alleine aus, die jetzt gerade da laufen, was jetzt gerade alles so seinen Gang macht. Zudem beginnt das Land sich zu verändern, weil sich halt Minister und Staatsräte und alle mit anderen Inhalten beschäftigen, anders geführt und geleitet werden. Freunde, es ist so viel möglich und es ist alles entstanden von einer schüche junge Frau, die einfach gesagt hat, du, ich muss dieses Buch jetzt dem Präsidenten bringen. Ich muss den irgendwo damit reinnehmen. Und ich behaupte, bis in unsere Tage kann ein Einzelner, der von Gott geschickt wird und von Gott inspiriert ist, ein Land verändern, auch heute noch. Ich bin gespannt, was draus wird. Das läuft jetzt gerade. Ihr könnt im Internet das verfolgen, Transformation Paraguay, da gibt es Bilder und Videos und alles Mögliche zu. Das läuft gerade. Und ich finde das so viel spannender, als rückwärts zu schauen. Wenn man so mittendrin steht und Zeitzeuge ist von großen Dingen, die jetzt gerade passieren. Und darum sage ich, und wenn du dich schwach und klein fühlst wie Gideon und unbedeutend und nicht einflussreich, das heißt nichts, gar nichts. Wenn Gott sagt, ich möchte mit dir, dann kann der die halbe Welt mit dir auf den Kopf stellen. Darf ich euch noch ein Beispiel erzählen? Zwei Leute, die ich kennengelernt habe, persönlich. Das sind Viorel und Florissa Pasca aus Dumbrava. Das mag ihr natürlich fragen, wo ist Dumbrava? Also ungefähr hinter dem 7. Kaninchenbau. Im Irgendwo, im Nirgendwo, Rumänien, Ost, Nordosten. Wirklich, da ist nöt. Da ist Dumbrava und da leben die beiden. Jetzt mögt ihr sagen, was machen die denn schon Besonderes? Die sind doch noch unwichtiger als das Kaninchen nebenan. Nein, die beiden, glaube ich, sind die zentralen Figuren für die Erweckungsbewegung, die jetzt gerade in Rumänien läuft. Die beiden sind die Segensfiguren, wegen dem Gott Segen auf das Land legen kann. Die haben eine geistliche Auswirkung, die ist unglaublich. Ich habe sie kennengelernt, ich bin bei ihnen gewesen. 2016 habe ich eine TÜV-Tour gemacht nach Rumänien. Ihr seht mich da vorne, links vorne, mit dem Jesus-Pulli. Den habe ich immer angehabt, damit die Leute wussten, wenn ich irgendwo mal abwege komme, der rote Pulli, den müssen wir einsammeln. Jedenfalls sind wir dann zu dem Viorel und Florissa gefahren und haben uns ihre Arbeit angeschaut. Und da wir nicht vorher gebrieft waren und auch nicht wussten, was uns erwartet, war das schon etwas speziell. Denn als wir dorthin kamen, rannten da alles alte Leute rum. Wir haben gedacht, wir kommen zu einem Ehepaar mit zwei Kindern und kommen eigentlich in was, das, wo kommen die ganzen alten Leute her? Das ist jetzt die Frage. Und wir sind bei ihnen gewesen, sie haben uns bekocht und haben uns von ihrer Arbeit erzählt. Und erzählte der Viorel, dass das Ganze, was sie da haben, so um sich begonnen hat 2005. Ein Verwandter vom Viorel hat diesen kleinen Bauernhof gekauft mit so ein paar baufälligen Nebengebäuden und wusste nicht so recht, was er damit machen sollte. Und hat dann dem Viorel, ich glaube, es ist der Bruder gewesen, hat gesagt, Mensch, sag mal, kannst du nicht dahin ziehen mit Frau und Kinder, dann verfällt es wenigstens nicht und dann könnt ihr das Ganze bewohnen. Wollte auch nicht groß was an Miete haben, bewohnt es einfach. Und so haben da Viorel und Florissa in dem Haus gesessen und haben sich überlegt, was machen wir mit diesem großen Gebäude? Und so viel Freizimmer, was macht man damit? Und so haben sie abends vorm Fernseher gesessen und es war inzwischen Winter geworden und sie sehen in den Nachrichten, dass zwei ältere Menschen auf der Straße erfroren sind, unter der Brücke. Und da haben sie sich gesagt, das ist es eigentlich, was wir machen müssten. Wir haben Platz, es ist beheizt. Wir müssten eigentlich Leute aufnehmen, die kein Zuhause jetzt haben, die jetzt irgendwo hausen. Und dann ist er den nächsten Tag zum Spital gefahren und hat gesagt, Mensch, sag mal, kommt das vor, dass ihr Leute habt, die ihr auf die Straße entlassen müsst, weil die kein Zuhause haben? Und dann gesagt, ja, das kommt immer wieder. Dann hat er Adresse dagelassen und zwei Tage später riefen sie an, du, wir hätten jetzt so eine Frau, könntest du die vielleicht holen? Und dann haben sie sich aber geeinigt, sie haben die Frau dann zu ihm gebracht nachher, das war dann einfacher. Und sie erzählten, das Spital ist nicht für sie zuständig. Sie haben die Frau bekommen, weil sie verwahrlost, dreckig und krank war. Sie haben sie wieder hergerichtet, aber da die Frau kein Zuhause hat, mussten sie sie wieder auf die Straße entlassen. Und so ist dann Viorel hergegangen und hat sie bei sich zu Hause aufgenommen. Und er erzählte dann von dieser Frau, sagte, die ersten zwei Wochen hat die eigentlich Tag und Nacht nur gegessen und am Ofen gesessen. Die hat am Ofen gesessen, den förmlich umarmt und immer nur rein. Weil die einfach so lange auf dieser Straße gelebt hat und so viele Defizite hatte, dass das wie so ein Umkehrmechanismus war. Sie hat jetzt gerade warm, das muss ich irgendwie festhalten, es geht nicht anders. Sie hatte die Kälte überlebt und versuchte jetzt das festzuhalten, was sie hat. Und so schickte das Spital so nach und nach ein paar Leute, die dann plötzlich bei ihnen wohnten und um die sie sich kümmerten. Und so hatten sie dann irgendwann gesagt, komm, Limit, wir haben 15 Leute jetzt bei uns zu Hause. Das reicht. Das reicht. Als wir bei ihnen waren, lebten dort 123 inzwischen. Die haben wie ein kleines eigenes Seniorenheim oder wie man das nennt, privat, 123. Ich habe jetzt gerade gestern noch mal nachgeschaut, inzwischen sind es über 130. Alles Leute, die sonst in Unterbrücken leben, in Abwasserröhren, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, für die keiner zuständig ist, die keiner will. Und Viorel erzählte uns dann auch, als wir bei ihnen waren, dass sie ständig in diesem Konflikt leben, entweder die Bedingungen im Haus zu verbessern oder mehr Leute aufnehmen. Für beides reicht's nicht. Und sie entscheiden sich meistens dafür, mehr Leute aufzunehmen und niemanden wieder auf die Straße zurückschicken zu müssen. Und so konnten sie in dem Jahr, als wir da waren, dank einer größeren Spende, das Nachbarhaus damit zu kaufen. Und als wir dorthin kamen, hatte er eigentlich das Stallgebäude nebendran zu so einer kleinen Kapelle hergerichtet, weil er wollte unbedingt, dass mit den Leuten auch ein bisschen Gottesdienst feiern können. Und als wir dann dahin kamen und in die Kapelle kamen, standen da auch schon wieder 30 Betten drin, weil er irgendwo Leute unterbringen musste. Und es sind Verhältnisse, die würden wir sagen, bitte Finger weg davon. Also es ist wirklich, es ist dreckig, es ist unhygienisch, aber es ist alles besser als im Abwasserkanal hausen. Und so sind die Leute trotz dem, was uns grusig ist, dankbar, dass sie dort sein können. Also als wir da waren, rannte ein älterer Mann, so ich hätte es gesagt, zwischen 60 und 80 irgendwo, in Windeln, nackend, über den Hof, immer im Kreis und schrie dabei. Ja, sagt er, hat halt Schaden genommen auf der Straße. Hat halt Schaden genommen. Eine Frau, die dort lebte, ist die Maria. Sie ist vor vielen Jahren Witwe geworden. Und da begannen eigentlich die Probleme dann mit, weil sie konnte das Haus, das ihr gehörte, nicht mehr allein bewirtschaften und hat dann das Haus verkauft und sich dafür eine Wohnung gekauft. Und es gibt nichts zu mieten, man muss immer kaufen und verkaufen. Und sie ist dann in eine Wohnung gezogen und ihr Sohn hat dann hinter ihrem Rücken die Wohnung wieder verkauft. Und so kam plötzlich 3 Wochen später der neue Besitzer der Wohnung und sagt raus. Der Sohn war weg mit dem Geld und Mutter hockte plötzlich auf der Straße. Und so hat sie sich dann unter der Brücke das Leben verbracht, muss man sagen. Der Sohn mit dem Geld weg und sie hatte nichts mehr. Und irgendwann war sie so krank, dass sie ins Spital eingeliefert wurde, weil sie sonst sagten, schafft es nicht mehr. Und vom Spital aus riefen sie dann bei Viorel an, sag mal, kannst du nicht die Frau holen? Also diese Geschichten, dass die Kinder, die Eltern übel mitspielen, ist mir dort extrem oft begegnet. Extrem oft. Der typische Fall ist eigentlich, dass die Eltern dement werden, schwierig werden. Und dann nimmt man die, fährt 200 Kilometer weiter, setzt sie unter der Brücke aus und gut ist. Dann sind sie weg, Problem gelöst. Die Geschichte ist recht häufig. Maria hatte dann einen Schlaganfall, war gelähmt und ist nun seit 7 Jahren bei Viorel und Florissa und wird wohl dort auch bestattet werden. Das wird ihre letzte Lebensstation sein. Geschichten unter der Brücke gibt es dort viele, aber sie werden totgeschwiegen. Und irgendwann kamen dann so ein paar schlaue Leute von der behördlichen Kreisverwaltung auf die Idee, da könnte man vielleicht ein bisschen Geld noch abgreifen bei den beiden. Und haben dann gesagt, also ihr betreibt ja eigentlich ein illegales Seniorenheim. Und wir sind natürlich schon durchaus bereit, darüber hinwegzusehen, gegen so eine kleine Gebühr für uns hier im Büro. Ihr kennt das, ne? Das ist immer die Hand auf. Und er hat gesagt, machen wir nicht. Wir leben von Spenden. Wir werden ganz sicher niemanden irgendwo bestechen, damit wir das machen, was wir machen. Und dann haben die aber nicht locker gelassen. Die wollten Bestechungsgeld. Und dann hat er 5 von den etwas Fitteren genommen und hat die denen ins Büro gesetzt. Hab gesucht, wenn ihr nicht wollt, dass ich ein Seniorenheim führe, weil das ja illegal ist, dann übernehmt ihr auch meine Leute jetzt. Und hat dann mit Rollstuhl und Pampers und alles die Leute bei denen ins Büro gehockt. 3 Stunden später kam die Polizei, brachte die Leute wieder zurück. Problem gelöst erstmal. Aber inzwischen sind die beiden recht bekannt in Rumänien. Man nennt sie die Samariter von Rumänien. Gehen durch ihre Nachrichtensendung und sie weisen durch öffentliche Aktionen auf die Missstände auch des Landes hin. Wieder so eine Straßenaktion, wo sie vor der Kreisverwaltung Alarm machen. Das kann so nicht weitergehen. Ihr findet eine Menge Videos auf YouTube mit Nachrichtensendungsausschnitten, mit Interviews und sowas, wo die beiden drauf sind und berichten von ihrer Arbeit. Aber wenn man mit denen zusammen ist, das sind Menschen wie du und ich, die haben einfach eine Not gesehen, sind da reingegangen und Gott hat sie benutzt. Und daraus ist etwas entstanden, was das ganze Land umkrempelt inzwischen, wo wirklich massiv Segen ausgegossen wird inzwischen, was geistliche Spuren hinterlässt in dem Land. Unbedeutende, schwache Einzelne. Freunde, das ist nicht lustig, sowas zu machen. Wir haben als junges Ehepaar immer wieder Leute bei uns aufgenommen. Immer nur einen, nie mehr. Aber ich kann mich gut an die Zeit erinnern, das haben wir ein paar Jahre gemacht. Das kostet was. Es kostet Privatsphäre. Es kostet Zeit, Energie, Zuwendung. Es kostet etwas, sich in andere zu investieren. Aber der Segen, ich möchte ihn nicht missen. Den Segen möchte ich nicht missen. Darum, wenn Gott zu dir sagt, du Schwacher, Kleiner, geh in deiner Kraft, dann sag nicht nein. Du kannst schon sagen, Gott, bitte bestätige das jetzt. Ich brauche auch irgendwas Himmlisches, damit ich weiß, du bist es. Gott gibt Bestätigung, immer. Aber es ist so viel möglich, so viel Segen möglich. Einzelne können den großen Unterschied machen, wie halt die beiden Viorel und Florissa. Und wenn du sagst, Mensch, ich würde auch gerne mal so auf die Piste mal solche Leute kennenlernen. Ich möchte mal sowas erleben. So was Frank immer erzählt, diese ganzen Geschichten, wenn ich mal wieder mein Motorrad sattel und dann nach Laramie reite oder halt nach Rumänien. Du kannst mitkommen. 2020 fahre ich mit dem TÜV nach Moldawien. Das wird nicht besser als da. Die Straßen sind kaputt. Also wenn du Motorrad fährst, 2020 nach Moldawien, kannst mitkommen. Oder Ruhr die Ende des Jahres nach Indien. Dann kannst du nachher auch ganz viel erzählen. Oder, was ich gerade eben noch in die Finger bekommen habe, mach doch mal eine Woche lang als Animateur in einem Flüchtlingscamp. Eine Woche als Animateur im Flüchtlingscamp. Du kannst nachher Geschichten erzählen. Boah, die höre ich gerne, alle. Und wenn du sagst, das kann ich mir finanziell nicht leisten, dann meldest du dich bei mir oder bei Nicole Küttel und dann gibt es Wege dafür. Freunde, zu Hause auf dem Sofa erleben wir sowas nicht. Da gibt es das nicht. Dafür müssen wir uns schon mal auf die Piste machen. Noch eine Geschichte von einem, der ein Land nachhaltig verändern wird, hoffe ich. Das läuft gerade, auch so eine Geschichte. Dieser smarte junge Mann ist Pastor Joachim. Joachim aus Uppsala. Hat eine relativ große Gemeinde, Pastor Joachim. Ich habe ihn kennengelernt vor anderthalb Jahren. Und er hat mir erzählt von seiner Gemeinde. Er hat in seiner Gemeinde, so wie auch bei uns, einen Gebetskreis. Und ist ähnlich wie glücklich wie ich, dass es solche Leute hat, die das wirklich, dieses Flamme des Gebetes vorwärts tragen. Sein Gebetskreis hat es vor allen Dingen auf dem Herzen gehabt, für Syrien zu beten, für die umkämpften Gebiete, die IS-Gebiete. Es war so der Gebetskreis Hauptlast, sage ich mal, dass sie so für Syrien und diese ganzen umkämpften Städte beten. Und irgendwann ist dann der Gebetskreis zu ihm gekommen, hat er erzählt, und hat gesagt, wir haben den Eindruck, dass mit dem Beten allein ist zu wenig. Wir müssen irgendwie praktischer werden. Wir haben den Eindruck, wir müssen was auch tun. Wir wissen nur nicht so recht was. Und dann sind sie 2 Wochen später wiedergekommen und haben gesagt, du Pastor Joachim, wir haben den Eindruck, wir müssten was tun. Und wir haben den Eindruck, wir müssten irgendwie Syrien missionieren. IS-Gebiet. Wie will man Syrien, das IS-Gebiet, missionieren? Und die haben da nicht locker gelassen und er ist dem nachgegangen. Und dann ist was zustande gekommen. Ich habe bis heute keine Ahnung und er hat es mir auch nicht verraten, wie es passiert ist. Weil manche Sachen müssen so auch unter der Oberfläche bleiben, weil das ist so ein bisschen Secret. Sie haben als Kirchgemeinde in Uppsala von dem amerikanischen Militär 2 Kampfdrohnen gekauft, die ausrangiert worden sind. Die haben es geschafft, als Kirchgemeinde in Schweden vom amerikanischen Militär 2 Drohnen zu kaufen. ist völlig bescheuert. Aber das sind halt visionäre Pastoren, ne? Die geben schon mal Geld für eine Kampfdrohne aus. Also wir haben bald Mitgliederversammlung, ihr braucht keine Angst haben, ich serviere euch keine Rechnung von Kampfdrohnen. Und sie fliegen jetzt seit einem halben Jahr jede Nacht mit diesen beiden Kampfdrohnen über die umkämpften Städte und werfen da jede Nacht 500 kleine elektronische Bibeln auf Arabisch ab. Jede Nacht. Die werfen jede Nacht mit Erlaubnis des Assad-Regimes über den IS-Hochburgen und da, wo die stationiert sind, Bibeln ab. Jede Nacht. Er hat mir nicht verraten wollen, wie sie die Genehmigung gekriegt haben, wo man Kampfdrohnen kaufen kann. Er hat es mir einfach nicht erzählen wollen. Aber es läuft jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat, wenn man über IS-Stützpunkten Bibeln abwirft. Wir werden mal in 10 Jahren drüber reden. Ich habe keine Ahnung. Das sind so Sachen, die jetzt gerade halt passieren. Und das finde ich spannend, zu sehen, da wagen Leute etwas, ohne eigentlich zu wissen, macht das Sinn? Kommt da irgendwas Gescheites bei raus? Hat das eine Auswirkung nachher? Aber Gott hat ihnen aufs Herz gelegt, nicht nur zu beten, sondern praktisch zu werden. Und sie haben diese Möglichkeit gefunden. Ich finde sowas spannend, beeindruckend. Leute, die etwas wagen. Und ich habe euch das erzählt heute, weil ich glaube, dass Einzelne, Unbedeutende, Schwache den Unterschied machen. Nicht die großen Helden, sondern Leute wie du und ich. Wir können den Unterschied machen. Du bist weder zu alt noch zu jung. Du hast nicht zu wenig Einfluss, sondern Gott kann mit dir Geschichte schreiben. Das ist das Entscheidende. Gott kann mit dir Geschichte schreiben. Und wenn wir uns über diese SOS-Serie unterhalten, um Lebensrettung, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass jeder von euch hier den entscheidenden Unterschied machen kann. Jeder, ohne Ausnahme. Das Einzige, was Gott braucht, ist unsere: Hier bin ich. Herr, hier bin ich. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde auch unseren Auftrag hier im Ort haben, hier in der Region. Dass wir unseren Auftrag haben, hier das Gesicht der Gesellschaft zu verändern. Wir müssen offen sein. Herr, hier sind wir. Gebrauche uns. Benutze uns als Gemeinschaft, als Family. Gebrauche uns, um etwas zu bewegen. Und letztlich der Antrieb, der dahinter steckt bei uns, sollte sein Barmherzigkeit. Jesu Antrieb, die Menschen zu seiner Zeit zu erreichen und ihnen zu dienen, war Barmherzigkeit. Und unser Antrieb sollte sein Barmherzigkeit. Die, die es nicht verdienen, die sich nicht dafür bedanken können, die Barmherzigkeit Gottes zu schenken. Weil wir es gratis bekommen haben, geben wir es gratis weiter. Barmherzigkeit. Das ist der Antrieb. Nicht, weil Jesus sagt, geh, sondern weil es in uns etwas ist, was die Menschen lieben möchte, was sie an der Hand nehmen möchte, ihnen helfen möchte. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist der einzige Antrieb, der legitimiert, ist ein schweres Wort, ne? Barmherzigkeit legitimiert uns, genau so ist gut, Barmherzigkeit legitimiert uns, zu evangelisieren. Nur Barmherzigkeit legitimiert uns zum Evangelisieren. Das ist der Antrieb dahinter. Wolltest du wissen, was Barmherzigkeit ist? Machen wir das mal ganz kurz noch. So viel Zeit muss noch sein. Ich zeige euch mal kurz, was Barmherzigkeit ist. Eine Geschichte dazu. Am Rande eines Dorfes lebte eine einsame alte Frau. Außer ihrer bescheidenen Hütte besaß sie nur noch eine meckernde Ziege und einen kläffenden Hund. Eines Tages beschloss sie, wieder einmal ihre Freundin im Nachbarort zu besuchen. In einem Blechgeschirr hatte sie ein paar Fleischstückchen angebraten, die sie nach der Heimkehr dann zum Abendessen essen wollte. Bevor sie sich auf den Weg machte, rief sie die Ziege und den Hund und ermahnte sie: Geht mir nicht an mein Abendessen. Ihr wisst, was kommt. Doch kaum war die alte Frau am Horizont verschwunden, begann der Hund die Feuerstelle zu umkreisen, an dem warmen Topf zu schnuppern, und die guten Vorsätze waren vergessen. Schließlich erlag er der Versuchung, kippte mit der Schnauze die Blechschüssel von den heißen Steinen und labte sich an den köstlichen Fleischstückchen. Als die Frau müde und hungrig von ihrem Besuch zurückkam und den leeren Topf im Sand sah, wurde sie sehr ärgerlich und rief nach dem Hund und der Ziege. Die kamen, die Ziege kaute noch an einem dürren Zweig, der Hund kroch eher vorsichtig dahinterher. »Wer von euch beiden hat mein Abendessen verschlungen?« fragte sie erbost. Die Ziege meckerte verständnislos und wippte mit dem Hals. Doch da kläffte der Hund und sagte: »Schau nur, die Ziege war's, die kaut ja jetzt noch.« Die alte Frau aber ahnte den Übeltäter und drohte, sie werde die Wahrheit schon herausbekommen. Und als sie den Stock erhob, bekam es der Hund mit der Angst zu tun, jaulte Laub und stob schuldbewusst davon. Er rannte und rannte, bis ihn der Horizont verschluckte. Gelebte Barmherzigkeit ist nun, ihn wieder nach Hause zu holen, den Hund. Barmherzigkeit ist die unverdiente Liebe, Freunde. Barmherzigkeit ist die unverdiente Liebe. Es sind die, die nicht sympathisch sind, die sich nicht bedanken können, die uns niemals ebenfalls Gutes tun können. Und wenn wir diese barmherzige Liebe in uns tragen, ist alles möglich. Das ist der Schlüssel. Barmherzige Liebe macht den Unterschied. Weil Gott uns Barmherzigkeit erwiesen hat, deswegen lebt da etwas in uns, was dem anderen das weiterschenken möchte. Wir werden jetzt miteinander gleich das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl, das ist das Mahl, wo wir uns daran erinnern, dass Gott barmherzig zu uns gewesen ist. Dass er uns seine Barmherzigkeit erwiesen hat. Dass er uns angenommen hat, auch als wir es nicht verdient haben. Und es erinnert uns das Abendmahl daran, dass wir dieses weitergeben sollen. Es nicht für uns behalten, sondern weitergeben und anderen ebenfalls Barmherzigkeit erweisen. Unverdiente Liebe weitergeben. Unverdient großzügig sein. Denen, die sonst nichts haben. Ich möchte schon einmal meine Kollegen von der Gemeindeleitung bitten zu kommen fürs Abendmahl nach vorne. Genau. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Gott uns seine Liebe erwiesen hat. Er hat uns die Hand entgegengestreckt in dem Mahl, gesagt: Seht und esst. Ich gebe alles hin für dich. Und so lese ich den Text, den Paulus dazu angewiesen hat, aus dem 1. Korinther 11. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir verkünden den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Sein stellvertretendes Leiden für uns, er, der Barmherzigkeit erwiesen hat für uns. Wir verkünden es im Abendmahl. Amen.